Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jeising.
Auch heute werden wir wieder einen Abschnitt aus dem Buch Jesaja betrachten. Und Jesaja, der Prophet, stand ja in einer, ja, irgendwie ganz verrückten Situation, die wir uns ein wenig vor Augen führen müssen. Denn Jesaja hatte den Auftrag, Hoffnung in die Herzen zu pflanzen und diese Hoffnung, ja, zu füttern, dass sie nicht stirbt. Aber in welcher Situation? Nun, die Hälfte des Volkes, des Gebietes von Israel war schon von den Assyrern eingenommen. 10 oder 9,5 Stämme, je nachdem wie man rechnet, von den 12 Stämmen Israels waren schon in die Verbannung, in die Gefangenschaft geführt. Und nur noch Jerusalem und so ein wenig Land um Jerusalem war überhaupt noch im Besitz Israels. Jesaja spricht am Anfang seines Buches davon, dass das wie eine Hütte im Gurkenfeld ist. Also die Mauern sind schon eingebrochen und was noch so über ist, das ist nur noch ein kleiner Rest, ein paar Leute. Kann man da noch Hoffnung haben? Kann sich diese Stadt noch lange verteidigen? Reicht das Umland, um die Leute zu ernähren? Wie wird das alles weitergehen? Jesaja soll aber diesem Volk sagen, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird der Rest auch noch weggeführt. Und im Verlaufe des Buches sehen wir, es geht unweigerlich darauf zu, denn das Volk hat bis dahin noch nichts eingesehen. Und Jesaja kündigt an, es wird auch noch Babylon kommen und wird dann Jerusalem und den Tempel und alles zerstören und ihr werdet in die Gefangenschaft geführt für 70 Jahre. Diese Gefangenschaft steht noch bevor, aber Jesaja soll mit dem, was er zu sagen hat, zugleich darüber hinausschauen und sagen, nach der Gefangenschaft kommt die Erlösung. Da werdet ihr befreit werden. Und in diese seltsame Situation, da hat Gott beschlossen, ganz besonders viele Verheißungen auf den Messias, auf Christus, auf den ewigen Retter zu bringen. Denn wenn wir uns die Zeitachse vorstellen, also Jesaja so um 700 vor Christus, der schon ankündigt, in Bethlehem wird Jesus geboren. Es wird ein Licht sein, was für die Völker strahlt und so weiter. Aber dann kommt ja noch die Wegführung, die Befreiung aus der Wegführung. Da sind wir dann so bei 580 herum. Und dann wird Israel wieder aufgebaut. Und dann kommen noch mal 450 Jahre, bis Christus endlich kommt. Aber die Hoffnung, die sollte in den Herzen sein. Die sollte da sein. Und diese Hoffnung sollte nicht vergehen. Und sie sollte sich am Ende auf den Messias, auf den Retter richten, den Gott schicken wird. In diesem Zusammenhang steht auch der Abschnitt, den wir heute lesen, aus Jesaja 35. Ich lese ab Vers 3. Stärkt die schlaffen Hände und macht die weichen Knie stark. Sagt denen, die bestürzt sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Seht euer Gott, die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt, um euch zu retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie der Hirsch und die Zunge des Stummen wird jubeln. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Flüsse in der Steppe. Die glühende Hitze wird zum Schilfteich und aus dem Trockenland wird ein Land voller Quellen. An der Stätte, wo Schakale lagerten, wird das Gras zu Schilfrohr und Papyrus. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg. Weg der Heiligkeit wird er genannt werden. Kein Unreiner wird ihn betreten. Ihnen wird er gehören, die auf dem Weg gehen. Und die Toren, die werden nicht in die Irre gehen. Denn dort wird kein Löwe sein und kein reißendes Tier zieht auf ihm hinauf. Kein einziges wird dort gefunden. Erlöste werden darauf gehen. Und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen unter Jubel. Und über ihrem Haupt wird ewige Freude sein. Frohlocken und Freude holen sie ein. Und Kummer und Seufzen fliehen. Seid mutig, seid stark, seid gewiss zuversichtlich. Das ruft Jesaja den Menschen zu. Ja, funktioniert denn das? So einfach funktioniert es offenbar nicht. Aber zum Advent gehört dieses Thema Zuversicht. Und es gehört zum Christsein das Thema Zuversicht. Christen sind zuversichtliche Leute. Sind sie nur Optimisten oder Pessimisten? Nur weder das eine noch das andere. Der Optimist, der sagt, es wird schon alles gut gehen. Ne? Wenn du denkst, es geht nicht mehr, Der Spruch hing im Hausflur meiner ersten Vermieterin. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Irgendwie wird es schon werden. Es wird alles gut werden. Das ist der Optimismus. Der Pessimismus, das Gegenteil, der sagt, es wird alles immer schlechter. Es geht nur bergab. Das kann ja gar nicht mehr gut werden. Die Welt geht unter. Vor ein paar Wochen war ich auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und da waren auch Gäste, die, und einer von denen sprach mich dann an und hatte irgendwie gehört, ach, das muss irgendwie so ein frommer Mann sein, der, und dann hat er gesagt, naja, ich nehme an, Ihre Aufgabe ist doch jetzt, Sie müssen die Leute ermutigen, dass sie keine Angst vor dem Krieg haben. Aber ich will Ihnen sagen, das wird sowieso nichts. Also die Welt geht unter und es ist alles schlecht. Und dann hat er seine ganze Tirade ausgebreitet und es war kein Rankommen. Es war nur der Blick dafür, es wird alles schlecht. Aber er hat gemeint, ich sollte jetzt versuchen, da irgendwie dagegen anzugehen. Also ich war hoffnungslos. Warum war ich hoffnungslos? Weil die Hoffnung, die ich ihm hätte geben können, die hätte nur in Christus und im Wort Gottes bestanden. Und das hatte er schon mehr oder weniger ausgeschlossen. Das nicht. Also irgendeine Hoffnung, ja, aber bitte nicht daher. Wir leben leider in einer Zeit, in der die Zuversicht in eine gewisse Krise gekommen ist, auch unter Christen. Wir lassen uns ganz schnell anstecken davon, dass doch alles irgendwie bergab geht und vielleicht ist es mit dem Christsein auch nicht so und wer weiß. Ich kann langsam die jungen Leute verstehen, die irgendwie gegen den alten weißen Mann reden. Ich habe kürzlich eine Umfrage zum Glauben an Gott und so weiter gelesen und da war ich ganz erschreckt darüber, dass viel mehr Männer und viel mehr ältere Männer nicht mehr daran glauben, dass es einen Gott gibt oder dass es Ewigkeit gibt. Die Frauen, die haben ja schon immer mehr geglaubt, die waren immer schon frömmer, aber dass das so erheblich ist, nun, wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, na, der alte weiße Mann, der ist heute so zwischen 60 und 70 Jahre alt. Er ist ernüchternd, enttäuscht und er hat seine Zuversicht auf Gott verloren, wenn er sie schon vorher mal gehabt hat. Früher war er mal ein Revoluzzer, der alles umstürzen wollte und alles wird besser. Aber nun ist er nur noch irgendwie gelangweilt und es ist nichts mehr da. Ich denke auch an manche aus meiner Jugend, mit denen ich gegangen bin, die heute nur noch ernüchtert, enttäuscht sind, manche sogar ihren Glauben weggeworfen haben. Wie kann das nur sein? Und natürlich können solche Menschen ohne Zuversicht, ohne Blick jungen Leuten nichts geben und sind auch eher, ja, sie ziehen eher runter. Schauen wir uns an, was Gottes Wort hier sagt. Gottes Wort nimmt offensichtlich diese Situation wahr. Stärkt die schlaffen Hände. Macht die weichen Knie stark. Sagt denen, die bestürzt sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Also der christliche Glaube ist weder einfach optimistisch noch einfach pessimistisch, sondern wir könnten sagen im besten Sinne realistisch. Also der Glaube sieht die Wirklichkeit Gottes, die Wirklichkeit der Welt, wie sie ist, aber nicht allein der Welt, sondern da ist auch die unsichtbare Welt. Da wirkt Gott. Aber Gott geht nicht einfach daran vorüber. Er sieht, in welchem Zustand sein Volk, auch seine Leute sind. Schlaffe Hände, weiche Knie, entmutigt und furchtsam. Das sieht er hier. Also die schlaffen Hände, die keinen Mut mehr haben, irgendwas anzupacken. Die weichen Knie, die nur noch so zittern. Woran könnte man sich fragen, liegt das so müde, so verzagt? Vielleicht liegt es daran, dass die Perspektive Gottes so lang ist. Dass man denkt, warum sind wir nicht schon da? Warum sehen wir nicht mehr von dem, was Gott tut? Warum kündigt er noch so viel Mühevolles an? Es müsste doch jetzt einfach die Herrlichkeit kommen und dann ist alles gut. Warum müssen wir so lange warten? Nun, das Neue Testament macht uns ganz klar, dass die Grundhaltung und die Lebenshaltung des Christen die ist, dass er zum einen sieht, wir haben schon alles. Wir sind schon gerettet, aber die ganze Rettung, die ganze Schönheit ist noch nicht offenbar. Wir sind also schon weiter als das Volk, zu dem Jesaja spricht. Aber wie sind wir weiter? Wir sind so weiter, dass Gott die Wirklichkeit der Errettung vollständig geschaffen hat. Und er hat das Bild der Errettung für uns vollständig gemalt. Was heißt das? Jesus Christus kam in diese Welt und er hat Hölle, Tod und Teufel besiegt. Jesus Christus hat für alle Sünde bezahlt. Er hat uns, die glauben, zu Kindern Gottes gemacht. Er hat ihnen einen Platz im Himmel gegeben. Das steht alles fest. Das gilt. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Da geht nichts dran verloren. Das ist so. Aber sehen wir was davon? Fühlen wir was davon? Allzu oft fühlen wir gar nichts. Und sehen wir? Der Apostel Paulus sagt, nein, wir leben nicht im Schauen. Wir leben im Glauben. Wir vertrauen fest darauf, dass das, was Gott uns zugesagt hat und was Christus für uns getan hat, dass das gilt und dass da nichts davon weggenommen wird. Insofern ist der Glaube eben diese feste Zuversicht, die Hoffnung. Und die Hoffnung nicht, die sagt, naja, vielleicht wird dieses oder jenes eintreten, sondern die Hoffnung, die sagt, das wird eintreten. Aber wir warten noch darauf. Ich werde im Himmel ankommen, aber ich bin noch nicht da. Mir ist meine Schuld vergeben, aber beweisen kann ich es nicht. Ich bin Geliebter Gottes, so wie er seinen Christus geliebt hat. Aber die Stimme vom Himmel, die mir das sagt, die hört ihr alle nicht. Es ist die Stimme des Heiligen Geistes, die mir sagt, jawohl, ich bin geliebt. Und es sind Zeiten, in denen ich daran zweifeln kann. Es sind Zeiten, in denen ich mich frage, Herr, wie lange noch? Warum wird das nicht endlich offenbar? Warum kommt nicht endlich heraus? Der Apostel Paulus hatte ziemlich damit zu kämpfen. Er selber hat ja als Missionar unheimlich viele Rückschläge erlebt. Er zählt die mal im 2. Korintherbrief auf. Er dreimal Schiffbruch und im Gefängnis und ausgepeitscht und betrogen und Diebe unterwegs. Da könnte man sagen, Gott, wie kannst du sowas machen? Du schickst deinen Boten los und der soll Mission betreiben, die Leute sollen zum Glauben kommen und die Gemeinden sollen wachsen und dann schickst du Diebe, dann lässt du sein Schiff untergehen. Ja, du hast ihn immer wieder gerettet, er kam wieder an Land. Wir lesen in der Apostelgeschichte davon, kommt er an Land, wird er gleich noch von einer giftigen Schlange gebissen. Gott, warum machst du das? Die Leute, die dabei waren mit der giftigen Schlange, die haben gesagt, das muss aber ein böser Mensch sein. Ne? Gerade ist er dem Ertrinken entkommen. Und jetzt wird er am Schlangenbiss sterben. Also die Götter sind hinter ihm her. Aber der Apostel Paulus sagt, nein, das ist etwas anderes. Ich verliere nicht den Mut, trotz all dem. Denn ich weiß, Gott hat mir zugesagt, dass ich sein Diener sein soll. Denk mal an Korinth, wo Gott zugesagt hat, fürchte dich nicht, Paulus. Ich habe in dieser Stadt ein großes Volk. Du wirst ihnen das Evangelium verkündigen. Das wusste der Apostel Paulus aufgrund des Wortes Gottes. Da konnten, wie gesagt, Schiffbrüche und Prügel und Gefängnis und all das nichts daran ändern. Aber er hätte den Mut verlieren können, verzagen können. Und er sagt auch im 2. Korintherbrief einmal, es gab genug Zeiten, wo er ja bis zum Tode verzagt war, aber nicht verzweifelte. Immer wieder zurück zur Hoffnung. Wie werden also die schlaffen Hände gestärkt, die weichen Knie? Wie werden wir wieder stark? Nun, wir werden stark, wenn unsere Hoffnung gestärkt ist. Die Hoffnung auf den Herrn, der kommt. Auf den Christus, der gekommen ist und der kommen wird. Und dann wird alles offenbar, was er versprochen hat. Okay, reden wir uns das jetzt gut zu? Ihr kennt diese Reden, die waren mal irgendwann modern. Ne? Die haben dann gerufen, also ihr müsst jetzt alle mal schreien, Schakka, und wir schaffen das und so. Ne? Und dann ist man wieder ermutigt und dann wird alles ganz toll. Ist das so? Sind wir Christen so? Reden wir uns jetzt selber irgendwie den Mut nur ein? Das würde gar nicht funktionieren. Nein, was wir machen ist, wir schauen auf den Herrn, der gekommen ist. Der die Verheißungen Gottes erfüllt hat, Jesus Christus, der in Bethlehem geboren ist, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wir schauen die Tatsachen an und sehen, Gott hat seine Versprechen bisher alle erfüllt. Und das macht uns zuversichtlich, dass er auch die anderen, noch offenen, erfüllen wird. Wir können uns auf Gott verlassen, nicht darauf, dass irgendwo ein Lichtlein herkommt, nicht darauf, dass es irgendwie alles wieder besser wird, nicht darauf, dass die Bundesregierung doch noch irgendwelche Steuererlässe oder Geld ausschüttet oder ich weiß nicht was, worauf man alles Hoffnung setzen kann. Nein, auf unseren Gott können wir uns verlassen und er wird auch das noch alles erfüllen. Er hat es doch schon getan. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Er hat alles erfüllt und den Rest wird er auch noch machen. Wie werden also unsere schlaffen Hände und unsere weichen Knie gestärkt? Durch Hoffnung. Aber jetzt geht's weiter. Da heißt es, seht, euer Gott, die Rache kommt, die Vergeltung. Er selbst kommt, um euch zu retten. Wenn unsere Hoffnung Bestand haben soll, dann muss sie auf den göttlichen Realismus fußen. Nicht auf irgendwelches frommes Denken. Und hier heißt es, wir kommen mit Gott zum Ziel, mit Gerechtigkeit und Rettung. Unsere Hoffnung ist echte Gerechtigkeit. Seht, da ist euer Gott. Ja, wie ist denn unser Gott? Ist das so ein lieber Gott, der sagt, Eier, Popeia, alles wird gut? Nein, er kommt zur Rache und zur Vergeltung und zur Rettung. Unsere Hoffnung ist wirkliche Gerechtigkeit. Aber die Gerechtigkeit heißt nicht, dass einfach Gott über alles den Mantel des Schweigens darüber deckt. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich funktionieren kann. Ich habe vor 1,5 oder 2 Jahren ein Ehepaar getroffen, Christen, deren Sohn wurde entführt, getötet. Später wurde auch, glaube nach etwas 1,5 Jahre wurde der Mörder gefasst und kam ins Gefängnis. Und sie haben davon erzählt, was in ihnen vorging und auch, dass sie sich irgendwie dazu durchgerungen haben und sie wollten gerne dem Mörder ihres Sohnes vergeben und haben dann auch irgendwie gesagt in unserem Herzen, ja, wir vergeben ihm. Sie haben auch einen Brief ins Gefängnis geschrieben und so weiter. Nur dieser Mörder, der hatte kein Interesse daran. Der wollte keinen Ausgleich, der wollte gar nichts. Nun, ich gehe davon aus, der wird bis zu seinem Lebensende da im Gefängnis sitzen. Aber ich habe gedacht, naja, werden Sie jetzt einfach sagen, okay, ja, wir haben den Mörder vergeben und alles ist wieder gut? Zum Glück haben Sie das nicht getan, weil das würde ja auch gar nicht stimmen. Das geht ja auch gar nicht so. Natürlich kann das Unrecht, die Bosheit, die an diesem Jungen getan wurde, nicht einfach vergeben werden, indem Menschen sagen, Schwamm drüber, wir vergeben es. Das geht ja gar nicht. Außerdem müsste man immer noch fragen, eigentlich müsste ja der Junge selber vergeben, denn an ihm ist das größte Unrecht geschehen. So einfach geht das nicht. Und deswegen macht die Bibel klar, Gott kommt auch zur Rache. Er wird Gerechtigkeit herstellen. Wie er das tut, ihr Lieben, mir ist das ein Rätsel. Ich weiß nicht, wie das geht. Es ist für mich unvorstellbar. Wie kann Gott, nehmen wir mal an, vielleicht wird dieser Verbrecher, dieser Mörder im Gefängnis noch zum Glauben kommen. Vielleicht wird er das Zeugnis, was die Eltern dieses Jungen ihm gegeben haben, vielleicht wird er es irgendwann noch annehmen. Vielleicht wird er zur Umkehr kommen und ihm wird seine Schuld vergeben. Aber wie Gott genau Gerechtigkeit herstellt, wie Schuld vergeben wird, ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, Gott hat gesagt, er hat die Strafe selber getragen, damit es überhaupt möglich ist, dass wir gerettet werden. Auch unsere Schuld, meine Schuld, da kann ich einfach Schwamm drüber sein. Ich kann sie vielleicht vergessen, wenn ich vergesslich genug bin. Aber Gott wird sie nicht vergessen. Aber was tut er? Er kommt zur Rache und zur Vergeltung. Aber er kommt auch, um zu retten. Und hier steht im Hebräischen ein schönes Wort. Er kommt, um euch zu retten. Da steht Yeshua für euch. Also Yeshua ist der Name Jesus auf Hebräisch. Jesus für euch steht da. Er kommt, um euch zu retten. Das heißt, Jesus für euch. Die Lösung Gottes darin ist, dass er seinen eigenen Sohn sendet, der für uns stirbt. Der es schafft, dass Gerechtigkeit und Heil geschaffen wird. Wir müssen diesen Blick auf Gott und seine Gerechtigkeit immer wieder stärken. Denn Gottes Gerechtigkeit ist anders als die modernen Vorstellungen von Gerechtigkeit. Kürzlich habe ich irgendwo gelesen, da hat doch jemand tatsächlich gemeint, ja, Gott würde seine Gerechtigkeit so herstellen, dass er mit uns auf Augenhöhe kommt. Dass er nur ja nicht über uns steht, sondern dass wir uns nicht zu gering fühlen. Da habe ich gedacht, was für ein Quatsch. Was heißt hier, seht, da ist euer Gott. Was denn? Auf Augenhöhe? Nicht mal Jesus als Mensch war wirklich auf Augenhöhe. Die Dämonen haben vor ihm gezittert. Die, die erkannt haben, wer Jesus ist, sind vor ihm niedergefallen. Und zu Recht. Gott ist nicht mit uns auf Augenhöhe, aber er ist doch unser Retter. Er ist der, der die Welt in Händen hält und Dinge tut, die auch über unser Denken und Handeln hinübergehen. Schauen wir noch das Letzte an. Das könnte uns den Mut wieder rauben, aber es soll uns den Mut nicht rauben. Denn im Folgenden ist hier davon die Rede, dass ein Weg geschaffen wird. Mit vielen Bildern ist davon die Rede. Also das Ziel ist, die Augen der Blinden werden aufgetan, die Ohren der Tauben werden geöffnet, Lahme springen wie der Hirsch, die Zunge der Stummen wird jubeln. Übrigens, Jesus hat das für sich, als er Johannes dem Täufer Zuversicht geben wollte, hat er genau das hier in Anspruch genommen für sich und hat gesagt, siehst du, das passiert jetzt gerade. Ich bin's, der den Blinden die Augen auftut und die Ohren der Tauben öffnet. Jesus hat das getan, was hier steht. Er hat es erfüllt. Aber dann ist davon die Rede, dass zu dem Ziel, dieses Ziel heißt hier das Zion Gottes, dass zu dem Ziel eine Straße führt. Es wird eine Straße sein, ein Weg. Weg der Heiligkeit wird er genannt. Wir könnten jetzt schon wieder sagen, okay, wir sind wieder nicht da. Es ist immer noch ein Weg. Man müsste doch endlich am Ziel angekommen sein. Aber das Ziel, das leuchtet da hinten irgendwie, so hinterm Berg, ja, wie die aufgehende Sonne. Wir sehen da diesen goldenen Lichtschein. Aber was wir vor uns sehen, ist der Weg. Und von diesem Weg wird gesprochen. Das ist der Weg, der heißt hier der Weg der Heiligkeit. Es ist der Weg, auf dem die Glaubenden gehen. Kein Unreiner wird darauf sein. Was ist damit gemeint? Nun, wir können die Sache relativ leicht auflösen, weil Jesus selber gesagt hat, ich bin der Weg. Johannes 14, Vers 6 hat Jesus gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also was haben wir? Wir haben da hinten das Ziel. Wir sollen mit Zuversicht auf das Ziel zugehen. Aber wir haben zum Glück auch einen Weg. Da ist nicht nur irgendwo das Ziel und dazwischen, was weiß ich, wissen wir gar nicht, wie wir da hinkommen sollen. Sondern Gott macht auch einen Weg. Und er macht einen wunderbaren Weg. Und dieser Weg, das ist Jesus. Das ist die Person von Jesus. Wie sollen wir uns das vorstellen? Jesus ist natürlich jetzt nicht so ein Weg, auf dem wir laufen, sondern was ist damit gemeint? Nun, der Weg unseres Lebens ist, dass wir mit Jesus leben. Im Glauben an ihn. Dass wir sozusagen an seiner Hand unterwegs sind. Oder wie Jesus sagt, ich bin euer Hirte. Ich leite euch. Da hinten ist das Ziel. Wir sind hier. Dazwischen ist der Weg. Den Weg, den wir nicht genau verstehen. Aber Jesus als unser Weg, dem wir vertrauen, der weiß, was hinter jeder Ecke kommt. Mit dem bin ich unterwegs. Der hält mich an der Hand. Es ist der Weg des Glaubens. Es ist der Weg der Heiligkeit, der an Christus festhält und auf ihn hofft. Und auf diesem Weg, heißt es hier, wird kein Löwe sein. Kein reißendes Tier zieht auf ihm hinauf. Was ist mit diesem Bild gemeint? Der Weg ist der Weg, den wir mit Zuversicht und Gewissheit gehen. Wir wissen, wer mit Jesus Christus geht, der wird nicht unterwegs vom Löwen gefressen. Der wird auch ans Ziel kommen. Oder wie Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich werde meine Schafe an das Ziel bringen, sagt Jesus. Ich bin der gute Hirte. Ihr werdet nicht umkommen. Ich schaffe das. Schafft Jesus das? Der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, der schafft das. Schaff ich das? Ich schaff's nicht. Der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, der holt uns selbst durch den Tod hindurch. Der wird uns ewig retten. Wie also bekommen wir Freude und Zuversicht? Mit Blick auf unsere Erlösung. Zuerst mal sollten wir uns nicht von den negativen Nachrichten auffressen lassen. Das ist wichtig. Deswegen sagt die Bibel, seht, da ist euer Gott. Oder der Hebräerbrief, lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, wer immer in den Abgrund schaut, der wird auch von diesem Abgrund angezogen und aufgefressen. Seine Seele wird am Ende dunkel. Und so verdreht, wie Friedrich Nietzsche selber war, so war er doch an dieser Stelle ziemlich klug, denn er hat ziemlich viel in den Abgrund geschaut und gemerkt, wie negativ er wurde. Wohin sollen wir Christen also blicken? Hebt euer Haupt auf. Wohin sollen wir schauen? In den Abgrund? Auf Christus. Auf den Weg. Und uns nicht von den negativen Nachrichten, die der Teufel benutzt, um uns in den Abgrund zu ziehen und entmutigen will, auffressen lassen. Schauen wir auf Jesus, schauen wir auf unseren Gott, dann sehen wir, unser Gott, unser Herr Jesus Christus ist auch der Weg und das Ziel, der bringt uns auch dahin. Und auf diesem Weg können wir ganz sicher sein, wir werden nicht vom Löwen gefressen. Wir werden nicht vom Löwen gefressen. Denn unser Herr ist der Retter. Die Erlösten des Herrn werden zurückkehren. Sie werden nach Zion kommen unter Jubel. Das ist klar, das ist beschlossen, das ist versprochen. Auf ihn, auf unseren Herrn, wollen wir uns verlassen. Amen.